Deutschlandfunk Kultur Interview.
75 Jahre Genfer Konvention. Heute auf den Tag, am 12. August 1949, wurde die bis heute gültige Version dieser Abkommen unterschrieben. Danach gab es noch ein paar Ergänzungen. Die Genfer Konventionen legen Regeln fest für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. Das könnte jetzt ein Grund zum Feiern sein, dieses Jubiläum. Wenn man aber auf die aktuellen Kriegs- und Krisengebiete in der Welt guckt, dann scheint es eher um das humanitäre Völkerrecht nicht so gut zu stehen. Feiern wir da also nur einen Papiertiger heute oder können wir nach wie vor klar sehen, wie wichtig die Genfer Konventionen sind? Das besprechen wir jetzt mit Rufen Diekjobst, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht in Bochum. Schönen guten Morgen, Herr Diekjobst.
Guten Morgen, Frau Westhoff.
Ganz genau sind es ja vier Konventionen, die da am 12. August 1949 beschlossen wurden. Was steht denn da drin? Was sind die Kernpunkte? Was ist erlaubt im Krieg und was nicht?
Ganz richtig. Also es handelt sich um vier Genfer Konventionen und die stellen völkerrechtliche Regelungen für die Kriegsführung auf. Also sie versuchen nicht, den Krieg insgesamt zu verbieten, sondern eher einzuhegen. Und genau geht es da um den Schutz der Zivilbevölkerung, um den Umgang mit Kriegsgefangenen und etwa den Umgang mit verletzten Personen.
Haben Sie mal ein konkretes Beispiel? Also was ist zum Beispiel vielleicht so ein Grenzfall, was erlaubt ist im Krieg und was dann schon nicht erlaubt ist?
Natürlich. Also man muss sagen, es ist doch noch einigermaßen viel erlaubt. Wenn man sich aktuelle Beispiele aus den Nachrichten anschaut etwa. In Gaza haben wir jetzt am Wochenende wieder von einem Angriff auf eine Schule gehört. Das nehmen wir natürlich alle als besonders schlimm wahr. Da muss man sagen, Schulen sind zivile Objekte und sind als solche geschützt. Gleichzeitig ist es dann etwas schwierig, eindeutig zu sagen, dass es sich dabei um einen verbotenen Angriff handelt. Denn auch wenn solche zivilen Objekte militärisch genutzt werden, kann es sein, dass sie legitimes Angriffsziel sind. Da kommt es dann aber immer auf die Begründung der angreifenden Partei an. Und auch da muss dann jeder Angriff verhältnismäßig sein. Das bedeutet, dass die unmittelbare Einschätzung, ob da etwas rechtmäßig oder rechtswidrig war, sehr schwierig ist, weil es auf viele Umstände des Einzelfalls immer ankommt.
Okay, also ich höre, es ist sehr kompliziert, dieses Völkerrecht. Gibt es dann überhaupt Kriege, in denen nicht gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen wird? Fallen Ihnen da welche ein?
Ich habe auch drüber nachgedacht, jetzt vor dem Gespräch. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Kriege, in denen es eine perfekte Umsetzung des humanitären Völkerrechts gibt, sind idealistisch, die gibt es wohl nicht. Es gibt Positivbeispiele, also es gibt mit Sicherheit einzelne Situationen, in denen das Völkerrecht besser umgesetzt wird als in anderen. Aber häufig liegt der Fokus dann eher auf der Nachsorge, also mit dem Umgang mit Völkerrechtsverstößen.
Jetzt sind es aktuell ja vor allem zwei große Kriege, die uns hier in Europa besonders beschäftigen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Krieg im Gazastreifen. In beiden Kriegen müssen ZivilistInnen über die Maßen leiden. Was bringt denen denn dann die Erkenntnis, dass dagegen die Genfer Konventionen verstoßen wird?
Ja, also ich verstehe natürlich auf Seite der betroffenen Zivilbevölkerung, wenn das humanitäre Völkerrecht nicht als die große Errungenschaft gesehen wird, die es eigentlich ist, weil es jetzt nicht in der Lage war, das unmittelbare Leid zu verhindern. Gleichzeitig möchte ich doch eine Lanze brechen für das humanitäre Völkerrecht. Einerseits sieht man, dass die Kriege heutzutage schon weniger Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung haben. Andererseits spielt das humanitäre Völkerrecht dann doch eine Rolle. Also beide betroffenen Staaten, Israel und Russland, müssen sich international verantworten, werden zum Beispiel in den Vereinten Nationen viel kritisiert für Völkerrechtsverstöße. Und die praktischen Auswirkungen daran sieht man dann etwa in der Reaktion anderer Staaten. Wenn es um Wirtschaftssanktionen geht zum Beispiel, die auch mit Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht begründet werden, oder wenn es darum geht, an welche Staaten man noch Waffen liefern darf. Ja, also in Bezug auf die Ukraine ist das kein Problem, aber in Bezug auf Israel wird da doch diskutiert, ob Waffen noch geliefert werden können. Schließlich gibt es dann auch das Völkerstrafrecht, das es erlaubt, besonders schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht international zu verfolgen. Und auch da sieht man, gegen Wladimir Putin etwa gibt es schon einen Haftbefehl vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Und für den Israel-Gaza-Konflikt werden solche gerade diskutiert.
Das humanitäre Völkerrecht selbst sieht aber erstmal gar keine Strafen oder Sanktionen vor, oder? Braucht es die nicht?
Richtig, also unmittelbar aus dem humanitären Völkerrecht gibt es keine Sanktionen. Das ist etwas schwierig. Sonst im Völkerrecht ist eine klassische Reaktion etwa auf einen Völkerrechtsbruch, dass man als anderer Staat sagt, gut, dann halte ich mich jetzt selbst auch nicht an meine Verpflichtung. Das ist natürlich im Krieg keine Option. Dann würde die Zivilbevölkerung noch schlechter geschützt, als das so schon der Fall ist. Deswegen ist aber wichtig, dass es das Völkerstrafrecht gibt, um auf so Völkerrechtsverstöße zu reagieren.
Wenn Sie sich jetzt die Situation in vielen Kriegs- und Krisengebieten angucken, sieht man eben, dass gegen das humanitäre Völkerrecht ständig verstoßen wird. Ist für Sie trotzdem dieser 75. Geburtstag der Genfer Konvention ein Grund zum Feiern?
Das würde ich schon sagen. Also die Genfer Konvention und das humanitäre Völkerrecht insgesamt sind eine super zivilisatorische Errungenschaft. Und deswegen darf man schon feiern, aber das sollte nicht davon abhalten, sich darum zu bemühen, es in Zukunft noch besser zu machen und auch die Regeln noch weiterzuentwickeln.
Ruben Dieck-Jobst, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht in Bochum. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Herr Dieck-Jobst.
Vielen Dank, Frau Westhoff.